Ich begrüße alle ganz herzlich hier im CCCB zum Datengarten Nummer 72. Ich begrüße auch alle herzlich an den Streams. Haben wir? Haben wir. Stream läuft auch. Sehr gut. Genau, wir haben heute mal ein bisschen was anderes als sonst. Sonst haben wir bei den Datengärten ja immer einen langen Vortrag mit Fragerunde etc. hinterher und da irgendwie Dezember ist und ja, der Kongress ja ansteht und da doch immer alle sehr beschäftigt sind und so einen großen Talk vorbereiten, dachten wir uns, was machen wir denn mal was anderes und haben uns überlegt, wir machen Lightning Talks. Ja, und deswegen seid ihr heute alle hier und wir haben auch ganz viele Leute gefunden, die was erzählen möchten und da freue ich mich auch ganz arg. Und wir werden jetzt 8 Talks haben wir jetzt, es sind auch ganz spontan noch welche dazugekommen, je 10 Minuten. Fragen stellen gibt's nicht, also bitte nicht zwischendurch reinschreien oder so, das ist bei Lightning Talks eben unüblich. Wir werden aber danach nochmal sozusagen alle kurz nach vorne holen, dass ihr nochmal wisst, wer war nochmal welches Thema wie und dann können wir hier beim gemütlichen Beisammensein das ausklingen lassen und noch könnt ihr halt die Leute nochmal eure brennenden Fragen loswerden und Diskussionen führen etc. So, das eigentlich als Einleitung und damit beginnen wir auch mit Starbuck.
Vielen Dank. Ja, auch von hier nochmal herzlich willkommen. Und also was bei mir normalerweise üblich ist, irgendwie Talks irgendwie meistens mit Biometrie. Und auch dieses Mal ist das wieder so. Ich habe mir mal so eine ganz abstruse biometrisches Merkmal rausgesucht, was eigentlich erst seit ein paar Jahren wirklich irgendwie als biometrisches Merkmal benutzt wird. Und zwar der Herzrhythmus oder der Herzschlag, wie auch immer. Ist aus der Medizin bekannt, dort irgendwie als EKG, also mit dem EKG misst man das. Und das sind halt so die elektrischen Impulse, die so ein Herz aussendet, wenn es halt schlägt. So ein bisschen zur Geschichte, also das Herz formt sich so innerhalb der ersten 4-5 Schwangerschaftswochen oder beziehungsweise ja, also formt sich und ab der 5. fängt es dann irgendwie so an zu schlagen und schlägt irgendwie so im gesamten Leben ungefähr 1 Milliarde Mal, also schon ganz schön viel. Und was wir halt messen, ist so die Ausprägung des Signals. Dazu muss man wissen, dass diese Ausprägung halt schon sehr variabel ist, also irgendwie nicht nur durch körperliche Aktivitäten oder durch Rauchen, sondern irgendwie auch so durch Emotionen wird halt irgendwie das Merkmal beeinflusst, was prinzipiell dafür biometrische Merkmal irgendwie eher doof ist, weil irgendwie halt, da will man irgendwas Konstantes haben. Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, dass das Merkmal theoretisch benutzt werden kann. Vorteil an diesem Merkmal ist, dass es halt eine inhärente Lebenserkennung hat. Das heißt, wenn das Herz schlägt, ist die Person logischerweise irgendwie am Leben. Und außerdem, anders als bei vielen anderen Merkmalen, hinterlässt man das halt irgendwie nirgends. Also ich meine, so einen Fingerabdruck hinterlässt man irgendwie an der Flasche. Für Gesichtserkennung, so Gesichtsbilder kann man irgendwie einfach mit einem Foto machen. Wohingegen halt irgendwie so einen Herzrhythmus kann man halt irgendwie eigentlich nicht so wirklich easy abnehmen. Demgegenüber stehen irgendwie noch ein paar Nachteile, und zwar, dass es halt relativ lang dauert, das Merkmal aufzunehmen. Also ich meine, man kann halt irgendwie, also idealerweise irgendwie mehr als einen Herzschlag, irgendwie so 2 bis 3 muss man da schon aufnehmen. Und dass es halt ein sehr sensitives Merkmal ist. Also man kann halt sehr viel direkte Rückschlüsse auf Krankheitsbilder ziehen, wenn man irgendwie dieses Merkmal hat. Eingesetzt, also irgendwie, das ist hier so das Gerät, was dazu gab, habe ich mir vor 2 oder 1,5 Jahren mal irgendwie gekauft. Das war so ein Kickstarter. Heutzutage wird es tatsächlich zumindest als Test verwendet bei der Royal Bank of Canada, wo sie das halt benutzen, um halt ihre Banktransaktionen zu authentifizieren. Ganz einfach, irgendwie, wie funktioniert's? Man hat dieses Band, das legt man sich halt irgendwie um den Arm, so wie es irgendwie auf dem rechten Bild zu sehen ist, hat halt irgendwie unten eine Elektrode, hat irgendwie oben eine Elektrode. Und was man halt tut, ist, man fässt halt so mit der einen Hand auf die, also man schließt praktisch den Kreis übers Herz und kann damit die Spannungen messen, die halt das Herz erzeugt. Und ja. Was wir jetzt hier sehen, ist die Ausbreitung, also es fängt an mit einem Sinusknoten, dann werden die Vorhöfe angeregt, die Vorhöfe regen dann die Hauptkammern an und irgendwie dann werden die Hauptkammern wieder zurückgebildet, also die Anregung. Und das Ganze sieht halt irgendwie in etwa so aus, wie da drüben. Man hat halt irgendwie diese typische kleine P-Welle, das ist die Anregung der Vorhöfe. Dann hat man diesen großen Zacken, den man irgendwie auch immer kennt. Das ist die Erregung der Hauptkammern, gleichzeitig die Rückbildung der Erregung für die Vorhöfe, die man aber nicht sieht, weil es halt irgendwie in dem großen Zacken untergeht. Und dann kommt die T-Welle, was halt die Rückbildung der Hauptkammern ist. Und manchmal wird sie noch von so einer kleinen U-Welle gefolgt, aber das ist nicht immer der Fall. Und von daher irgendwie wird das Merkmal zumindest für die Biometrie nicht verwendet. Zur Auswertung, also die Algorithmen, gibt es zwei Varianten. Einmal die sogenannten Fiducial Points, also irgendwie markante Punkte, in dem Fall halt praktisch so die Peaks von den Wellen, zu welcher Zeit sie auftauchen, welche Dauer sie haben. Das ist halt relativ schwierig festzustellen, wenn man diese Punkte wirklich anfängt, also vor allem, wenn man dann mal ein reales Bild sieht und nicht dieses verallgemeinerte oder dieses vereinfachte Bild. Deswegen gibt es noch den Non-Fiducial-Ansatz, das ist praktisch so ein holistischer Ansatz, der die Features extrahiert, basierend auf der Morphologie der gesamten Wellenform und das meistens mit Machine Learning macht, also so Decision-Based Neural Networks ist da das Stichwort. Also wie gesagt, ich habe mir vor anderthalb Jahren dieses Dings gekauft, habe es dann irgendwie ganz lange irgendwie bei mir im Schrank rumliegen haben und bin dann dieses Jahr auf den MAN-CDs gewesen, irgendwie die kleine Chaos-Veranstaltung in Darmstadt. Und da war das Thema so Medizintechnik. Und da hat tatsächlich jemand eigentlich das gebaut, was ich auch bauen wollte. Und zwar gab es hier dieses EKG. Und diese kleine unten Platine, die da irgendwie, das ist das Wichtige mit dem Arduino da hinten dran, das ist praktisch das Device, was diese Herztöne oder diesen Herzrhythmus irgendwie einspielt. Und das ist halt genau das, was man haben will, um so ein herzrhythmusbasierten biometrisches Merkmal zu foolen, also zu faken, zu überwinden, benutzt man halt genau das, also praktisch, also man spielt halt Spannungen mehr oder weniger nur ein. So ein bisschen noch zur Funktionsweise. Man hat bei normalen EKGs hat man entweder so ein 6-Kanal-EKG, der jetzt halt irgendwie hier so ums Herz an dem Brustkorb rumgelegt wird. Oder wenn man es ein bisschen weniger aufwendig haben will, gibt es so eine 3-Punkt-Messung, wie hier zu sehen, irgendwie die 3 Punkte. Einmal rechter Arm, einmal linker Arm, einmal das Bein. Und dann gibt es verschiedene Ableitungen. Und die Ableitung zwischen rechten Arm und linken Arm ist die erste Ableitung nach Eindhoven und ist halt genau die, die halt dieses Band benutzt. Das heißt, wenn man das faken will, muss man halt irgendwie aus dem EKG sich diese Daten extrahieren. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Das Problem ist, dass halt niemand den Angreifer mehr oder weniger seine EKG-Daten freiwillig gibt, also außer vielleicht ein Arzt. Das heißt, man muss sich halt erstmal überlegen, wie kommt man denn irgendwie an diese Daten ran? Und da habe ich mir ein bisschen überlegt, was gibt es denn so für Möglichkeiten? Also das Problem ist, find mal einen Vorgang, wo eine Person für mehrere Sekunden relativ unangespannt mit beiden Armen oder beiden Händen irgendwas festhält. So die erste Idee war ein Flaschenkasten schleppen, aber da hast du halt viel zu viel Muskeln, die irgendwie aktiv sind und das Ganze, den ganzen Herzschlag überlagern. Und bin auf so 3 Möglichkeiten gekommen. So das erste wäre praktisch ein Notebook oder ein Keyboard, wo man halt links und rechts, da wo die Hände aufliegen, eine Elektrode anbaut und irgendwie halt die Sachen mitsnifft. Eine andere Möglichkeit ist so im Fitnesscenter, wenn man irgendwie auf den Fahrrädern oder halt irgendwie auch normales Fahrrad, wenn die draußen sitzen und dann wieder rumstrampeln, kann man irgendwie auch wunderbar die Merkmale abnehmen oder halt irgendwie Lenkrad ist irgendwie das dritte. Was für eine Technik gibt's, um das zu machen? Also, wie schon gesagt, das sind eigentlich nur kleine Spannungen, die man da messen muss. Von daher kann man halt irgendwie einen Millivoltmeter nehmen, beziehungsweise es gibt halt schon fertige Platinen, die ist von Sparkfun, den Heartrate-Monitor, gibt es halt irgendwie so die Pads, die man sich dann aufklebt und dann einfach irgendwie misst. Dazu wissen muss man, dass der Herzschlag selber so im Bereich von 1 bis 40 Hertz ungefähr funktioniert, also die ganzen Einzelteile. Das heißt, irgendwie normalerweise hat man irgendwie noch einen Filter, also einen Tiefpassfilter, der irgendwie alles unter 50 Hertz rausfiltert, um halt irgendwie dieses 50 Hertz Rauschen, was halt sehr stark ist, irgendwie einfach wegzuhaben. Und dann kann man damit irgendwie auch schon Sachen aufnehmen. Und die erste Idee ist natürlich, die direkt einzuspielen. Dazu habe ich mir irgendwie diese coole Klammerkonstruktion da gebaut. habe den Arduino, also ein Tinsi genommen und dann einfach die Werte wieder eingespielt. Das Problem war, dass ich bisher kein EKG gefunden habe, um halt wirklich richtige Daten zu haben. Von daher ist das halt noch so ein bisschen pending, ob das mit dem Replay funktioniert, aber ich bin mir relativ sicher, dass es geht. Also ich habe halt schon mal artificial Daten eingespielt und die wieder eingespielt und es wurde erkannt. Von daher bin ich mir ganz zuversichtlich, dass das auch geht. Und der zweite Angriff wäre ein sogenanntes, also so eine mehr oder weniger Brute-Force-Sache. Die Idee dahinter ist, nicht zu wissen, wie ein Herzschlag von der Person aussieht, die man irgendwie faken will, sondern halt irgendwie zu versuchen, einfach alle möglichen Herzschläge zu senden. Und dazu muss man erstmal wissen, welche Toleranzen irgendwie noch zugelassen werden, um noch erkannt zu werden. Ich habe schon mal so ein paar erste Tests gemacht bei der Dauer der jeweiligen Zacken. Also da seht ihr irgendwie halt das, was in dick geschrieben ist, ist halt irgendwie so das, womit ich es enrollt habe, also praktisch der aufgenommene Wert, also der eingelernte Wert und die in Klammern, also dahinter bei 200 wurde es eingelernt, von 50 bis 800 von der Breite, also von der Zeitdauer, wurde es noch erkannt als irgendwie valide, das heißt, man hatte auf jeden Fall sehr viel Bandbreite, die man da machen kann. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass man irgendwie mit ein paar wenigen generellen Werten oder Versuchen irgendwie auch das schaffen würde. Letztes Slide, so Future Work mehr oder weniger. Was auf jeden Fall fehlt, ist halt wirklich erstmal Daten beschaffen, halt sei es mit dem EKG, sei es mit dem Heartrate-Monitor noch ein bisschen rumspielen, beziehungsweise selber einen Millivolt-Sniffer bauen. Dann die Replay-Attacke machen. Gehe ich davon aus, dass wenn ich erstmal richtige Daten habe, ist das irgendwie auch nur noch eine Frage der Zeit. Also denke, ist relativ einfach. Und dann natürlich irgendwie noch mehr Daten sammeln für die Varianz. Das heißt, irgendwie nochmal gucken, nicht nur die Dauer, sondern irgendwie auch die Amplituden und sowas für das Brute Force. Und dann die letzte Idee war, es gibt Datenbanken mit halt Herzschlägen von halt irgendwie 10.000 Leuten. Und einfach mal zu gucken, wie variieren die Herzschläge dann irgendwie von normalen, gesunden Leuten überhaupt? Und gibt es da irgendwie nicht so the most common Heartbeats, die man halt irgendwie extrahieren kann, um dann halt einfach, sagen wir so, die 10 meisten einfach mal per se zu versuchen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das war's. Vielen Dank. Nächster.
Kannst du bei mir die Anzeige mit den 10 Minuten? An alle, die noch reingekommen sind, hier vorne ist noch ganz viel Platz. Mal wieder Beweis, Windows-Rechner sind scheiße. Ja, hallo zusammen. Heute sage ich hier nicht nur alles an, sondern halt auch noch gleich einen kleinen Lightning-Talk. Und zwar, ja, mein Name ist Carina. Ich bin hier, um so ein bisschen über Scrum zu ranten. Eigentlich gar nicht so richtig über Scrum, sondern über die Leute, die Scrum benutzen. Also das Erste ist, wenn man heute als Softwareentwickler irgendwo arbeitet, dann begegnet einem Scrum überall. Also egal, ob in der Wirtschaft, in der Forschung, jeder sagt, wir machen Scrum und ist der Meinung, das ist jetzt total super. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die immer sagen, ja, also Scrum-Projekte, die scheitern alle, das kann gar nicht funktionieren. Ja, aber bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, möchte ich erstmal kurz vorstellen, was ist denn eigentlich Scrum? Wie funktioniert das denn? Scrum ist ein Softwareentwicklungsprozess, einer der agilen Prozesse, der sogenannten modernen Prozesse, die die klassischen abgelöst haben. Und ja, bei Scrum haben wir erstmal sozusagen drei Rollen, nämlich den Product Owner, das ist halt sozusagen der Kunde, also der irgendwie weiß, was er denn gerne hätte oder zumindest irgendwie meint, er hätte eine Vorstellung. Dann den Scrum Master, der sich wirklich nur um diesen Prozess kümmert. Und das Team, was halt die eigentliche Arbeit macht, nämlich die Entwicklung. Wir starten mit dem sogenannten Product Backlog. In diesem Backlog hat man, schreibt der Kunde sozusagen auf oder man gemeinsam mit dem Kunden, was ist man denn so alles haben will. Was sind die Funktionalitäten, die man sich wünscht, wie soll das Ganze aussehen, etc., etc. Das Ganze wird dann kleingeschnibbelt in die eigentlichen Anforderungen, in sogenannte User Stories auch, die das dann so ein bisschen sammeln. Und so eine User Story kann zum Beispiel, ja, was wäre jetzt ein Beispiel, sagen wir mal irgendwie, man möchte irgendwie Nachrichten verfassen können, die jemandem schicken können und der die soll die anzeigen. Das heißt, da gehören ja mehrere Dinge dazu. Man braucht irgendwie eine Art Editor, der muss gecodet werden, man braucht irgendwas, wo die Nachrichten dargestellt werden, Notifications und die ganze Technik, damit das überhaupt hin und her geschickt wird. Und am besten auch Sicherheit, damit es nicht jeder lesen kann. Ja, und so aufbereitet wird das Ganze dann geschätzt und zwar gemeinsam vom Team. Das ist eigentlich ganz nett, denn es wird nicht gesagt, ey, ihr kriegt dafür irgendwie 2 Wochen oder 2 Tage, sondern das Team entscheidet selbst, wie lange glauben wir denn, dass wir brauchen. Da gibt es verschiedene Techniken für, zum Beispiel das Planungspoker, da möchte ich jetzt aber gar nicht ins Detail gehen. Aber es geht hier so ein bisschen um Team-Empowerment, das heißt, die können selbst das so ein bisschen entscheiden. Und dann werden halt Sprint-Backlogs erstellt. Ein Sprint ist eben eine gewisse Zeit, in der etwas abgearbeitet wird. Das ist hier in dem Beispiel 30 Tage, kann aber auch eine Woche sein und alles dazwischen, wie man möchte. Und man legt halt fest, was man in dieser Zeit abarbeiten möchte. Das heißt, man entscheidet, also guckt erstmal, wie viele Ressourcen habe ich in der Zeit zur Verfügung? Also Urlaub und so plant man da direkt, zieht man direkt raus. Wie viel Entwicklerzeit habe ich zur Verfügung? Und dann schaut man, was sind die am höchsten priorisierten Sachen. Im Backlog ist alles priorisiert, also was ist jetzt am wichtigsten. Und stellt sich dann die Sachen zusammen, so ein bisschen, dass das passt. Und dann führt man diesen Sprint aus. Das wird dann eben implementiert, also designt, analysiert, getestet, alles gehört dazu. Und in diesem Sprint-Zeitraum darf eigentlich halt nichts mehr dazugestopft werden oder so. Also dieser Sprint ist geschützt, das ist genau die Menge, die definiert ist. Es muss nicht mehr passieren, aber es muss auch genau das erfüllt werden. Es darf auch nichts übrig bleiben. Und der Sprint selbst hat jeden Tag nochmal so eine Art Mini-Sprint. Das heißt, man beginnt jeden Morgen mit einem sogenannten Stand-Up-Meeting. Wie es schon heißt, steht man da. Das Ziel ist, damit das Ganze kurz bleibt. Und jeder sagt wirklich nur kurz, was habe ich gestern gemacht? Was hat mich vielleicht behindert? Hatte ich Probleme? Wo hat mich was gestört? Und dann noch, was mache ich heute? Das Wichtigste ist, das wird nicht diskutiert, es wird nur kurz ein Statement gesagt, wenn da irgendwie sich Sachen ergeben, dass man sagt, ich komme hier irgendwo nicht weiter, dann setzt man sich danach getrennt zusammen. Ja, und am Schluss soll halt nach so einem Sprint immer eine lauffähige, verbesserte Software rauskommen, eben inkrementell. Das heißt, da ist wieder was fertig, was auch funktioniert und was man dann auch dem Kunden zeigt und der nimmt das ab. Das heißt, der Kunde muss auch verfügbar sein, das ist jetzt wieder der Product Owner und sagen, ja, das ist genau das, was ich meinte. Oder, oh nee, da haben wir einander vorbeigeredet. Aber das soll halt hier passieren. Und der große Unterschied zu sogenannten Wasserfall oder den klassischen Projekten ist, da entscheidet man ganz am Anfang, okay, das und das wollen wir alles haben, das wird dann alles niedergeschrieben und definiert, dann wird das alles designt, implementiert, getestet, am Schluss kriegt der Kunde und sagt, nee, das meinte ich nicht. Das ist am besten 3 Jahre später, ein paar Millionen weg und alle freuen sich. Gut, also Scrum definiert den grundlegenden Ablauf, wie entwickelt wird. Allerdings, was es nicht tut, es definiert keine Entwicklungspraktiken. Scrum wird sehr oft zusammen benutzt mit Techniken aus dem Extreme Programming, wie Pair Programming oder eben auch andere Sachen, Clean Code, also was wird damit verbunden. Das ist aber zu trennen, das gehört nicht zu Scrum. Scrum ist nur die Definition des Ablaufs. So, jetzt haben wir ja gesagt vorhin, es gibt diesen Vorteil, Scrum-Projekte scheitern ja eh immer, die sind zum Scheitern verurteilt, trotzdem wird es andauernd gemacht, ist schon spannend. Und dann habe ich mal so einfach gegoogelt, Scrum und Meme, weil das ist ja eigentlich immer ein guter Hinweis, was denn so schief läuft, wo Leute sich amüsieren und habe das ein oder andere gefunden. Zum Beispiel nämlich, dass man Scrum einfach falsch macht. Das heißt, so für sein Stand-Up-Meeting einfach schon mal 2 Stunden einen Meetingraum belegt. Das ist irgendwie schon so, ja, Stand-Up-Meeting, naja. Also definitiv schon mal falscher Ansatz. Was auch ganz schnell passiert, ist nämlich, dass man zwar sagt, man macht Scrum, man macht aber eigentlich Wasserfall. Denn bei Scrum geht es eben darum, User-Stories abzuarbeiten, also wirklich geschlossene Funktionalitäten und da wirklich alle Phasen zu durchlaufen, also die Anforderungen genauer zu erheben, das Design zu machen, die Umsetzung, die Tests, die Integrationstests, damit man am Schluss wieder ein lauffähiges Produkt hat. Wasserfall hat zwar genau die gleichen Phasen, aber macht halt alles in diesen Phasen auf einmal. Also erst alles definieren, dann alles designen, alles implementieren, am Schluss alles testen und alles integrieren. Und wenn man dann zurückgehen muss, steht man wieder am Anfang. Also ja. Aber trotzdem beliebter Fehler, der gemacht wird. Der erste Sprint ist nämlich dann, oder die ersten X sind dann nur Design-Sprints und so weiter. Also man kann das auch alles schön falsch benutzen. Dann auch schön ist immer, wenn die das Backlog oder die Sprint-Backlogs vollkommener Bullshit sind. Das heißt, die User-Stories hatten sich die Entwickler ausgedacht, die Schätzung, wie lange das braucht, der Projektleiter irgendwie. Und ja, die Priorisierung kommt irgendwie auch vom Projektleiter und eben nicht vom Product Owner und das Ganze wird dann halt ausgehebelt. Und eins der Standardfehler ist nämlich ja, dass der Product Owner einfach nicht zur Verfügung steht. Und das ist was wir halt permanent brauchen. Wir haben ja gesagt, wir müssen Rückfragen stellen, wir müssen am Schluss dem Kunden das zeigen. Und wenn er sagt, ja, nee, hier, komm mir damit erst in ein paar Jahren, ich habe keine Zeit, dann ist das halt auch wieder nicht Scrum. Und das ist ja jetzt nur, dass man Scrum falsch benutzt oder dass man Randbedingungen hat, die das Ganze nicht erfüllen. Aber es gibt noch mehr, was schieflaufen kann, nämlich, dass die Randbedingungen einfach nicht stimmen. Also ich arbeite in der Forschung und da ist das erste Problem, dass in so einem Softwareprojekt man eigentlich schon so, bei Scrum sagt man so mindestens 5 Leute braucht. Weil man hat ja irgendwie, der Owner muss dabei sein und der Manager, also der Scrum Master und du brauchst irgendwie deinen Entwickler und Tester und so. Ja, also in meiner Gruppe, wir waren lange nur 5 Leute, also und wir haben irgendwie 10 Projekte gehabt, also vollkommen unrealistisch. Dann müssen alle alles können. Auch was in der Forschung von vornherein eigentlich ausgeschlossen ist, weil man hat Studenten dabei, man hat Doktoranden dabei, die haben ihre einzelnen Aufgaben, die können vielleicht alles, die haben gar nicht die Zeit, alles zu machen. Aber wenn ich so einen Backlog habe, heißt das ja, jeder nimmt einfach die nächste Aufgabe daraus. Und dann kann es nicht sein, dass ich noch Sachen im Backlog habe und man sagt, nee, also ich mache nur Frontend, das ist keine Frontend-Aufgabe, ich habe nichts zu tun. So funktioniert das einfach nicht. Und auch wenn Scrum agil ist und es darum geht, bei agilen Sachen eben sich regelmäßig an Anforderungen anpassen zu können, eben weil man immer mit dem Kunden redet und neuen Input kriegen kann jederzeit, so kann es sein, dass sich Änderungen noch häufiger ändern. Also ich habe auch in der Wirtschaft gearbeitet, da haben wir Scrum gemacht und haben dann irgendwann aufgehört damit, weil der Kunde nach 2 Tagen, also wir hatten eine Woche Sprints, nicht wieder 30 Tagen, eine Woche, und nach 2 Tagen stand der Kunde und sagte, nee, also bis nächste Woche kann das hier nicht warten, das muss sofort gemacht werden, und wurde man noch mit dem Sprint reingestopft, ist alles schief gelaufen, auch ab dem Moment. Wir haben dann reagiert, allerdings nicht wie ganz, ganz viele das machen, nämlich, ah, Scrum funktioniert bei uns nicht, und dann kommt immer, ja, wir machen Scrum, aber wir haben uns das so ein bisschen angepasst. Das geht bei Scrum nicht. Es gibt agile Methoden, ja, und das ist auch viel mehr als nur Scrum. Aber ganz viele, die denken, wir machen was Agiles, denken, sie müssen sagen, wir machen Scrum. Und man kann das anpassen. Aber in dem Moment, wo ihr es anpasst, macht ihr kein fucking Scrum mehr. Entschuldigung. Ein Beispiel ist, wenn man eben agiler sein muss, dann macht ihr Kanban. Da kann man jederzeit, bis man was anfängt, da gibt es keinen Sprint-Backlog, sondern wird direkt aus dem Product-Backlog gezogen, sozusagen neue Sachen. Und man kann das, bis der Entwickler das umpinnt in, ich setz das um, ihm das noch aus den Fingern reißen. Also wer agiler sein muss, wechsel einfach. Und deswegen komme ich eigentlich zu meinem Schlusssatz. Scrum, do it right or don't do it at all. Es ist eine super Technik, um in Agil reinzugeben, weil man alles mal kennenlernt, weil es eben vorgegeben ist, genau wie vorzugehen ist. Aber wenn ihr anfangt drum zu fuschen und es eben nicht euch an die Regeln haltet, dann macht ihr kein Scrum und dann scheitert auch euer Projekt. Vielen Dank. Marco. Achso, stöpst du dich erstmal an? Und wenn du redest, das Mikro passt reinbeißen. Nicht wie Starbuck immer vor die Brust halt. So, und wir haben ein Bild. Bitte schön.
Geht los. Schönen guten Abend. Ich wollte über Fake News reden, weil Fake News ganz aktuell in den Medien sind. Früher hieß das auch mal Hoax oder Medienhack oder Ente. Heute heißt es Fake News. Hillary Clinton hat darüber geredet, Angela Merkel hat darüber geredet und heute Morgen war es sogar auf Heise. Was wollen die Unionspolitiker? CDU, CSU wollen Strafregelungen gegen Fake News und sogar die SPD hat dem schon zugestimmt. Sie will den rechtlichen Rahmen konsequent ausschöpfen und bei Defiziten nachschärfen. Sprich, wir bekommen eventuell mal wieder eine Strafrechtsnovelle oder was auch immer. Warum möchte ich da jetzt drüber reden? Ich mache Fake News schon seit vielen Jahren und ich wollte euch erzählen, wie das geht und damit ihr es auch macht, ein bisschen inspiriert seid, bevor das alles verboten wird. Ja, fangen wir mal an mit dem Herrn. Ganz weiter Rückblick und zwar 10 Jahre zurück. Das ist Otto Schily. Der hat damals als Bundesinnenminister unter anderem diese Otto-Kataloge zu verantworten gehabt. Ihr wisst, im Nachgang zu 9/11 gab es ganz viele verschiedene Antiterrorgesetze und die kamen alle von ihm. Ursprünglich war er ja ganz links mal angesiedelt, RAF-Verteidiger, ist dann rechts gelandet und hat das gemacht bis 2005. 2005 war Rot-Grün zu Ende, weil Gerhard Schröder keine Lust mehr hatte und dann gab es ja vorzeitige Neuwahlen mit dem Ergebnis, dass dieser nette Herr, der hier im Übrigen auch an der Wand hängt, neuer Bundesinnenminister wurde und der hatte da natürlich ein Imageproblem, weil was macht man, wenn man Innenminister ist? Man will natürlich ein scharfer Hund sein, aber was, wenn es vorher schon einen scharfen Hund gab? Also hat er noch eine Schippe draufgelegt. Er hat dann die WM 2006 genutzt, um vor Terror zu warnen und dann ging es darum, die Stadien zu schützen und Flugzeuge abzuschießen und die Bundeswehr im Innern einzusetzen. Und wenn man Tipps aus dem Ausland bekommt, Foltergeständnisse aus dem Ausland bekommt, dann soll man die auch nutzen. Und er betonte immer wieder Folter, Folter, Folter. Ich selbst bin Jurist, das hat mich natürlich sehr gestört, also habe ich mir gedacht, was kann man dagegen tun? Denn generell war das Thema Folter auch mit Abu Ghraib im Jahr davor, im Jahr 2004, ganz groß und so geht's ja nicht. Ja, wie kann man jetzt gegen Folter Fake News einsetzen? Also, Fake News, wenn ich was sage, hört mir ja keiner zu und zu sagen, das, was Schäuble sagt, ist doof, das reicht mir auch nicht, also muss ich das irgendwie anders angehen. Ich kann ihn unterstützen, ich kann sagen, das, was er sagt, ist gut. Ich kann es vielleicht sogar übertreiben. Auch das, wenn ich sage, ist nicht so ausreichend, also muss ich irgendeine Organisation dafür gründen. In dem Falle habe ich die Bund Deutscher Juristen genannt. BDJ, bunddeutscherjuristen.org ist auch die Webseite und es gab mal einen Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen, das war derjenige, der die Richter, Anwälte alle versammelt hat, bis auf die jüdischen Juristen, die durften nicht mitmachen. Also ganz böse, böse, wenn man geschichtlich das weiß. Aber ich habe ihn mal wieder auferstehen lassen, dazu eine schöne Webseite kreiert, wo dann auch irgendwie ein bisschen Jahresberichte und so weiter, alles tote Links. Wichtiger sind diese drei Pressemitteilungen. Die erste ist die Fake News, die anderen beiden, Bologna-Prozess und große Justizreform. Das ist einfach nur Copy und Paste vom von der Bundesrechtsanwaltskammer, habe ich da einfach mal was genommen. Ja, also, Bund Deutscher Juristen unterstützt Folterforderungen von Bundesinnenminister Schäuble. Das war meine, das war Fake News. Das sah dann so aus. Der Bund Deutscher Juristen unterstützt die Folterforderungen von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und so weiter. Das Leben unschuldiger Opfer besitzt einen höheren Wert als die körperliche Integrität von Verbrechern. Wir müssen jetzt Tabus brechen. Die Gewinnung von Aussagen mittels leichter Foltermaßnahmen und die Verwertung solcher Aussagen sind zukünftig möglich zu machen. Also nicht gleich volle Folter, sondern erstmal leichte Folter, Folterleid. Und damit dann so die ganze Pressemitteilung. Könnt ihr euch im Netz nachlesen, steht da noch drin, jetzt schon seit 11 Jahren. Ist natürlich anonym registriert gewesen, die Domain. Damals habe ich mir noch nicht getraut, darüber zu reden. Heute traue ich mich. Ist ja alles verjährt. So. Dann müsst ihr die Nachricht natürlich rausschicken. 2005 beziehungsweise 2006 sind dann ja auch erst Facebook und Twitter gestartet. Die sind heute natürlich wunderbar, um sowas zu verbreiten. Damals ging das noch nicht. Deswegen, was eignet sich, um Nachrichten zu verbreiten? Nachrichtenagenturen. Gibt es dpa, gibt es Reuters und AP. AP ist eine der größten. Ich habe an alle drei geschickt. AP hat es genommen. und hat es dann natürlich nochmal ein bisschen umgearbeitet. Ja, also 1:1 übernehmen die Pressemitteilungen auch nicht, sondern schreiben es ein bisschen um und verteilen es dann weiter. Und die haben es dann zum Beispiel, also die vier Beispiele möchte ich euch kurz zeigen. Yahoo hat dann ganz einfach, die übernehmen das dann so 1:1, ja, da steht dann auch AP und so weiter. Bund Deutscher Juristen fordert Aussagen unter leichter Folter, die haben dann alles schön genommen und so weiter verbreitet. Interessant an dem Screenshot ist, dass man rechts sieht, Top-Themen, der Kampf gegen den Terror, Schäuble beharrt auf Nutzung von Foltergeständnissen, Schäuble beharrt auf Nutzung von Folteraussagen, also war genau präzise da reingesendet. Auch MDR, zum Beispiel Hörfunknachrichten, dann 11.30 Uhr da, Juristen für Aufhebung des Folterverbots. Auch da sieht man die kompletten Nachrichten, Gazprom droht Ukrainern und dann die beiden vorletzten, Juristen für Aufhebung des Folterverbots und auch wieder Schäuble will weiter Foltergeständnisse nutzen. Also wenn ihr Fake News macht, kommt auf den Punkt, nehmt aktuelle Themen und dann muss es genau rein. Spiegel hat es auch aufgegriffen und das ist ganz lustig, wer Spiegel auch liest, ist ja Fefe, der war dann auch ganz empört, der schrieb dann, der Spiegel hat heute Morgen einen Artikel publiziert, in dem sich Klaus Krötz, Vorsitzender des Bundes Deutscher Juristen, ja, der Verfassungsschutz müsste im Grunde sofort loslaufen und ihn observieren, das scheint Herr Krötz jetzt auch aufgefallen zu sein, ich habe eine Kopie des Artikels und ich gebe auch vor Gericht unter Eid, da alles, ne, das hat er gesagt, böse, böse, böse. Also, das ist dann auch so. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Ton klappt. Also, Zapp hat dann noch eine kurze Dokumentation drüber gemacht und die spiele ich jetzt mal ab und halte mein Mikrofon an meinen Computer und hoffe, dass das dann... Oh, oh. Oh, oh.
Ja, gerne.
Folterbilder aus dem Irak. Immer wieder sorgen sie für Empörung und heftige Diskussionen. Dann plötzlich, Anfang diesen Jahres, die Forderung, Folter müsse auch in Deutschland erlaubt sein. So zumindest melden es viele Medien.
Der Bund Deutscher Juristen will leichte Folter als Mittel zulassen, um Aussagen zu gewinnen. Das Leben unschuldiger Menschen besitze einen höheren Wert als die körperliche Integrität von Verbrechern, sagte der Vorsitzende des Bundes, Grötz.
An dieser Meldung ist alles falsch. Die Forderung der Verband und der Bundesrichter. Hier hat man die Panne zu verantworten, bei der Nachrichtenagentur AP in Frankfurt. Bei ihnen ging die Pressemitteilung über die Forderung nach Folter ein. Absender ein Bund Deutscher Juristen, kurz BDJ. In der Presseerklärung behauptet der BDJ, sein Vorsitzender sei Strafrichter am Bundesgerichtshof Dr. Klaus Krötz. Als Absender der brisanten Erklärung wird lediglich eine E-Mail-Adresse angegeben.
Das wäre normalerweise etwas gewesen, wo die Ermittlungen hätten angehen müssen. Nur es war der 1. Januar, da ist man versucht morgens sich frei zu schwimmen und man morgens den Dienst aufmacht um 7:30 Uhr.
Demnächst wieder 1. Januar.
Dass kein Impressum drauf war, hätte auffallen können. Dass man hätte einen Blick in Öckel hätte zeigen können, dass es einen Bundesrichter Krötz am Bundesgerichtshof ein Strafrichter nicht gibt.
Doch bevor der Fehler auffällt, erreicht die Meldung viele Radio- und Fernsehstationen. Nicht nur die Grünen reagieren empört, fordern den sofortigen Rücktritt des Folterbefürworters und angeblichen Bundesrichters Dr. Klaus Grötz. Die Grünen-Geschäftsführerin wird zur obersten Anklägerin, begründet ihre Forderung.
Ich fordere Herrn Grötz zum Rücktritt auf. Seine unglaublichen Äußerungen sind ein Frontalangriff auf unsere Grundwerte und verhöhnen alle Opfer von Folter.
Warum die Grünen-Geschäftsführerin Steffi Lemke auf die Meldung hereinfiel, dazu äußert sie sich gegenüber Zapp nur schriftlich.
Im Zweifelsfall ist es immer besser, selbst zu recherchieren. Aber da sind uns natürlich enge Grenzen gesetzt.
Grenzen offen.
Ja, der Beitrag ist dann noch ein paar Minuten länger. Also es kann auch passieren, dass dann irgendjemand Rücktritte fordert von Leuten, die ihr erfunden habt. Das ist dann natürlich die Krönung. Nutzt die Gunst der Stunde, solange Fake News noch nicht strafbar sind, und macht es. Dankeschön.
Hi, guten Abend. Mein Name ist Lars. Ich mache hier im CCB sehr viel mit Amateurfunk. Und dementsprechend dachte ich, ich mache mal was Kleines rein. Wie kann ich mit der ISS funken? Weltraum ist ja immer ein schönes Thema. Und ich muss auch nicht unbedingt Capcom sein, irgendwo in Cape Canaveral. Nein, stimmt gar nicht, in Houston sitzen die. Um irgendwie mit Kosmonauten, Astronauten reden zu können. Dementsprechend, wie kann ich das selber machen? Wie kann ich selbst mit Kosmonauten reden? Relativ simpel. Ich kann der ISS auch ganz gut zuhören, beziehungsweise kurz mal zur ISS als Hintergrund. Die ist gar nicht mal so weit entfernt. Aktuell 403 Kilometer über uns, ab und zu mal ein bisschen höher, wenn sie mal wieder so ein kleiner Frachter angedockt hat und die ein bisschen höher schiebt, damit sie nicht runterfällt. Ist halt dummerweise Restatmosphäre da oben. Ist auch keine Schwerelosigkeit. Im Grunde, die fällt ja die ganze Zeit um die Erde herum. Das ist der ganze Trick dabei. Dummerweise wird ein bisschen aufgehalten von ein paar Molekülen, die da oben noch rumschwirren, und deshalb fällt die manchmal ein bisschen runter und muss dann wieder hochgeschoben worden. Aktuell, laut Aussage von gestern, 403 Kilometer. Die ist aber nie direkt über Berlin. Die hat halt eine Bahnneigung von 51,6 Grad aktuell. Hängt so ein bisschen damit zusammen, wo halt die ganzen Module hochgeschossen wurden. Sprich da so in Kasachstan, da fliegen die halt hoch von Baikonur größtenteils aus. Später dann natürlich dann auch von anderen Stationen, die auf der Erde sind, Weltraumbahnhöfen. Aber es ist so halt die Bahnneigung, dass sie halt bis maximal 51,6 Grad nördlicher oder südlicher Breite halt kommt. Das heißt, die ist nie direkt in Berlin über uns, sondern immer ein Stückchen südlicher, Richtung Dresden halt runter. Das ist ungefähr die Höhe halt von Dresden, 51,6 Grad. Das heißt, ich werde die nie direkt so 90 Grad über mir sehen oder auch mal im Norden sehen. Wenn ich irgendwo in Italien bin oder so, dann sehe ich die auch mal im Norden. Aber hier von Berlin aus sehe ich die immer so Richtung Süden raus ein bisschen. Ja, die ISS fliegt so alle 93 Minuten um die Erde rum aktuell. Das heißt, es sind so 15, 16 Sonnenauf- und Untergänge pro Tag, die man da oben erlebt. Und ich habe auch ganz häufig eine Chance, halt mit der ISS reden zu können. Problem ist aber, die Erde dreht sich dummerweise unten drunter auch immer noch ein bisschen mit. Das heißt, die ist nie immer direkt so, ich sag mal, an meiner Stelle. Kann auch mal sein, dass sie auf meiner Höhe nicht in meiner Nähe ist. Kann halt sein, dass ich mal so zwei, drei Durchgänge hintereinander habe. Habt ihr vielleicht schon mal eine lauen Sommernacht erlebt? Seht ihr dann irgendwann mal so einen Punkt über euch halt herwegschwirren, der ziemlich, ziemlich hell ist. Also im Grunde so das zweithellste Objekt, nee, dritthellste Objekt am Himmel. Nach unserem Evil Daystar und dem Mond ist das so das hellste Objekt, was man halt sieht. Wenn ihr die ISS seht, ganz klassisches Muster einfach, wie sie halt über euch hinwegfliegt, also von dort rüberkommt, so in diese Richtung, hier in Berlin, seht ihr die auch manchmal halt zwei, drei Mal, aber dann halt immer etwas andere Bahn, mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Die hat natürlich auch eine entsprechende Entfernung, das heißt, das sind hier nicht diese 403 Kilometer, sondern wenn die halt da hinten aufgeht, dann ist die noch gerade so, ich sag mal, über dem Ärmelkanal in etwa. Ab da an kann ich die etwa schon sehen. Vor allen Dingen, wenn ich außerhalb der Stadt bin, wo es keine Häuser im Weg sind, sehe ich die dann schon. Und ich kann die noch sehen, bis sie irgendwo weit hinter Prag ist. Also das ist ein ganzes Stück halt einfach. Und wenn ich das halt so ein bisschen trianguliere, merke ich ja auch, dass ich dann, wenn ich trianguliere, halt Pythagoras und so weiter, ihr kennt den ganzen Spaß halt damit, dass es ein bisschen weiter als halt diese 403 Kilometer sind. Die Sichtbarkeit sind dann so, ich sag mal, bis zu 10 Minuten, so vom Aufgang bis zum Untergang der ISS wieder. Das heißt, die 10 Minuten hätte ich auch durchaus Zeit, um mit der ISS funken zu können. Was ich dafür brauche, ist relativ simpel. Ich überspringe mal diesen ganzen Punkt mit irgendwie, ich muss eine Amateurfunklizenz machen und so weiter. Ich brauche ein Funkgerät. Ihr könnt auch einfach empfangen. Vielleicht habt ihr schon ein Funkgerät zu Hause rumfliegen, von früher oder sowas, oder irgendwie so ein, wie hießen die Dinger damals, Scanner. Auf jeden Fall ein Gerät, was die 145,8 MHz empfangen kann. Falls ihr einen DVB-T-Stick habt oder vielleicht vom Chaos Communication Camp letztes Jahr noch so ein Radio, das kann das empfangen. müsst du eine kleine Antenne anschließen. Hier ist so eine kleine Gummiwurstantenne dran. Die reicht auch schon vollkommen aus, um die zu empfangen. Kann sein aber, dass ihr nichts hört, wenn ihr das Funkgerät so haltet. Vertikale Polarisation. Ich weiß es gerade nicht, wie die ISS da oben rumschwirrt, in welcher Konstellation. Kann also sein, dass ihr das Funkgerät nehmen müsst und einfach mal 90 Grad drehen müsst. Und dass ihr die dann halt irgendwie hört. Einfach mal ausprobieren, 145,8 MHz einstellen und gucken, ob ihr sie empfangen könnt. Auf 145,8 MHz, was ist da drauf? Da ist, naja, ab und zu mal Kosmonaut drauf. Dass sie halt einfach ein bisschen was erzählen und sich mit Leuten auf der Erde unterhalten, mit anderen Funkamateuren. Die sind halt in der Regel auch Funkamateure. Nicht alle, aber viele von denen machen halt auch so eine Prüfung. Und oftmals ist es so, dass die halt abends vorm zu Bett gehen, also nach 19.30 Uhr UTC, nochmal ein Stündchen Zeit haben und ans Funkgerät sich dran setzen können. Wie halt hier diese Astronautin Susan Helms aus dem Jahre 2001. Das ist nicht die aktuelle Technik, die da steht. Die haben mittlerweile andere Funkgeräte dort. Aktuell ist auch eins von denen kaputt mal wieder. Aber die kriegen das irgendwie immer noch hin, dass es funktioniert. Und die machen das tatsächlich, setzen sich dann hin und funken einfach mit normalen Menschen. Naja. Und erzählen so ein bisschen was halt davon. Wenn ich selbst mit denen reden möchte, kann ich das auch mit einem Funkgerät machen. Der Doppler-Shift übrigens, der ist so ein bisschen auch vernachlässigbar. Ich habe das Problem, dass die ISS mit irgendwie ihren 27.000 Kilometern pro Stunde halt auf mich zugerast kommt. Hat dann auch so ein bisschen Verschiebung halt drin von der Frequenz, aber das ist FM, was ich da mache, mit 12 Kilohertz Bandbreite. Ja, man kann halt nochmal 1-2 Kilohertz runter und wieder hochgehen hinterher, aber es ist größtenteils vernachlässigbar. FM kann das so noch ganz rausrechnen, beziehungsweise das ist nicht so ein großes Problem damit habe. Wenn die direkt über mir ist, dann habe ich auch 1-3 Minuten, wo ich den Doppler-Shift wirklich komplett vernachlässigen kann. Wenn ich selbst senden möchte, kann ich das auch machen. Ich brauche dann halt, naja, ich sag mal, so eine Gummiwurstantenne könnte klappen, ist ja nichts im Weg, irgendwie sind keine Bäume im Weg, ist nur ein bisschen Atmosphäre im Weg. Was ich machen kann, ich kann einfach mal eine andere Antenne nehmen. So, jetzt kommt der Teil mit der Interaktivität hier irgendwie da rein. Ihr seht das Ding hier oben in der Ecke schon hängen. Ich habe es nochmal mitgebracht. Selbst gebaut. So, ich sag mal, knappe 30 Euro aus dem Baumarkt sind das. Ein bisschen nochmal irgendwie Amateurfunkteilen da dran. Also sprich die Antennenstecker, die kriege ich nicht unbedingt im Baumarkt. Aber lustigerweise im Bootszubehörladen, weil die auch Antennen drauf haben. Sekunde. Ist halt auch immer so ein bisschen Frickelkram. Ab und zu mal verstellen sich so hier die kleinen Direktoren und Reflektoren. Ist eine Yagi-Antenne. Das große hier vorne, das ist für 2 Meter Band. Also 2 Meter sind die 145,2 Megahertz. Und das kleine sind für 70 Zentimeter 437,8 Megahertz. Wenn ich mit der Crew reden möchte, reichen halt die 145,2 Megahertz. Und das heißt, ich kann jetzt einfach das Funkgerät anschließen. Dafür habe ich da unten ein Kabel dran und einen Stecker dran. Ich kann sogar selbst das kleine Handfunkgerät dafür nehmen und kann es halt komplett einfach darüber empfangen. Ich muss dann ausrichten. Früher gab es dann halt so, naja, man konnte sich dann so Karten ausdrucken, wo geht die ISS auf, wo geht sie unter oder Satelliten. Ich musste dann halt Elevationen und Azimut dann halt irgendwie komplett irgendwie erkennen und wissen, wo es auf und unter geht. Heute bin ich fauler. Ich mache es anders. Moment. So, sorry, ja, genau. Also ich nehme ein Telefon und da gibt's da durchaus Apps drauf. Was weiß ich jetzt hier irgendwie? Skyview, kann ich halt suchen nach der ISS einfach und kann sagen, die ist gerade hier, genau unter uns. Sehr gut. Auf der anderen Seite der Erde. Das heißt, gerade kriege ich die nicht rein. Aber ich kann das Telefon halt einfach schön reinklemmen hier und brauche dann nur quasi draufschauen, wo ist sie gerade und halt die Antenne in diese Richtung. Der Vorteil der Antenne ist, dass ich das Signal dadurch nochmal verstärken kann, ein wenig. Das heißt, es reichen irgendwie so 5 Watt von so einem Handfunkgerät vollkommen aus, sogar weniger, also 2 Watt würden auch schon ausreichen. Das Signal wird halt verstärkt und kommt dadurch auch ein bisschen gerichteter oben an, anstatt dass ich jetzt irgendwie wild durch die Gegend funke. Ja, dadurch kann man halt schöne Verbindungen aufbauen, einfach mit der Crew reden. Samstagsabends ist so meine persönliche Erfahrung der beste Zeitpunkt, halt mit denen mal zu reden. Wer von euch war auf dem Chaos Communication Camp? Wer war zufälligerweise dabei, als wir dort einmal einen super schönen ISS-Durchgang hatten und ich auch diese Antenne ausgepackt hatte und die Crew gehört hatte? Niemand? Schade. Auf jeden Fall war das ein sehr langer Durchgang und es war gerade das erste Mal, dass sie wieder funken durften, weil der Progressfrachter abgesetzt hatte oder sich abgekoppelt hatte. Wenn da angetoppelt ist, geht's halt nicht, da machen die es aus Sicherheitsgründen nicht, aber wenn er abgekoppelt ist, können die wieder funken und er hat sich gefreut, mal wieder funken zu dürfen, er erzählte davon, wie die Familie halt gerade oder sie vermisst halt, ja, und dass sonst irgendwie High Life auf der Raumstation ist. Ja, das braucht man halt quasi alles dafür nur, relativ wenig Aufwand, das mit der Lizenz kriegt ihr auch hin. Zum Beispiel montagsabends ab 19.30 Uhr ist hier generell das Funkertreffen im Club. der Lizenzlehrgang ist vorher, also den machen wir, der läuft jetzt leider schon seit Oktober, aber ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder einen anbieten. Ansonsten findet ihr uns auch natürlich beim 33C3 im Hauptfoyer vom Saal 2. Da haben wir wieder eine schöne kleine Assembly aufgebaut und ich werde auch mal die Antenne mitbringen. Vielleicht schaffen wir es vor Ort irgendwie mit Satelliten oder der ISS zu funken. Ansonsten, da könnt ihr mich noch kontaktieren. Viel Spaß noch bei den weiteren Vorträgen. Weiter geht es mit.
So, weiter geht's mit Lee. Einbeißen, also schön nah dran.
Na klar. Wie geht's weiter? Enter? Hey, I want to tell you a little bit about ESPAS. Some might have seen that already when downloading the ticket for this year's Congress. There is a new download option there now called ESPAS. And I want to give you like a short overview about the idea behind this. First, some context. I really like trees. They are lovely. And I don't want them to end up like this. If at all, they should end up like this. And at the 29C3, I was stumbling upon wallet and passbook for the first time. There was no real app yet to use that with Android. Like, I'm an Android user, Android developer, and there was no app I could really use. None was displaying it, and there was no open source app at all. So I was writing an app, this app got kind of a traction. A lot of users came on board. The passbook format is not that complicated. It's basically a glorified zip container containing a JSON, some assets, and some information. But I didn't really like the passbook format. Like, passbook is from Apple, and some properties of the passbook format are not ideal. So no, one way would be to go to Apple and ask them to change things, but I think that's a tedious way to do that. So this year I started introduce a new format. It's the ESPAS Smart Pass format, basically, and that's what you see there. Until now it's just supported by Pass Android, the Android app, and Pretix, that's the app for selling the tickets, basically, what was used this year for the first time for this year's Congress, basically. This format is even registered now at the IANA. Fun fact, the Apple Passbook format is not. Funny side story, I did that because Katty, shout out to Katty, the maintainer of K9, he forced me into that because I was making a pull request against K9, introducing this new MIME typing, was saying it's not registered. It didn't matter when it was the Apple format, which I did the same before, strange thing. So the main important thing about these passes are these barcodes here. And that's basically the main thing I want to change there. And it basically determines if you can pass this guy or not, the content behind that. But currently, this barcode is just like a password. And that's also the main problem behind that. Because you see now, this year, there was a big problem with tickets. They got sold out very, very fast. And now there's ticket fraud. There's a ticket exchange, but don't buy tickets from unused sources, from unknown sources. There have been multiple reports of fraud only by from people you personally know and trust. Because the format currently doesn't support that. It's a password, and you don't know if the person who gave you the ticket has no copy and doesn't enter before you, or he like sold thousands of these tickets, basically. But we can change that, like by using not a password style, but we can use public-private keys for that. You shouldn't do crypto yourself. Better use a known crypto system. One option to do that would be colored coins from Bitcoin. It's basically you follow Satoshis, like you treat tickets like coins on the Bitcoin network. And you follow these, and the last one who has this coin has the possibility to enter the venue. But as we heard last time at Datengarten from Jacek, basically Bitcoin isn't that good of an idea. Like, it burns a lot of energy. I really like the idea of it, but it shouldn't be used, as you said, for production stuff. It's a good thing to get things started, but it shouldn't be used in production, because like, we want to save the earth, not print stuff and not destroy it by using a lot of energy for Bitcoin. Another option for that is Ethereum. That's a more flexible system. It also is a blockchain, but instead of like scripts you can do, like simple scripts you can do with Bitcoin, you can do have a Turing complete language, and you can use that basically. And a cool thing is they use proof of work. That same problem at the moment as Bitcoin with burning the energy, but they have an upgrade path to proof of stake, and then there will be no more useless energy burned, and then we can really good use that. This is a very simple smart contract we can use for that. Like, the language used here is Solidity. It's kind of close to JavaScript, but a bit more functions for the whole smart contract thing. What we have here, like, is a mapping between an address and an integer. And the integer basically says how many passes one address has. Address is a pair with a private and a public key. And then you have the initial pass ownership. And it's the sender, that's who creates the smart contract. This address gets the first tickets. And then you have a transfer function to transfer tickets to other people. But you always know, if you keep your private key secure, you know you're the only one being able to access this venue. So now we introduce some complexity. What do we gain with that? Like, reselling tickets gets easier because you can really trust. You get a ticket, you really know if you're the only one getting into that. Another cool thing, like you noticed, early bird sales are really bit when you know. At this point in time, all the tickets get released, the server, keep up the servers, that's really, really hard. With a smart contract, you could do that better. On one way, like technically, you can do that better. There will be no crashed servers. There is a bit of an ethical problem by that, because the first one who gets into the block is the one who pays the highest fee, basically. And that's not a good thing. You don't want just the rich kids to come to your party. Like that, brokers are also a problem. You don't want that people like buy a lot of tickets and then resell them for a ticket for profit, basically. But that's a really big problem. You can solve that easily by requiring identity. Like, a big festival here, where I also saw like a sticker from here, is doing that. But it's a problem because I don't really like giving out my name for that. Like, and their ideas are very welcome how to solve that. Because I like this aspect that you can use that pseudonymously also there. Like, at the moment, often when you buy tickets, you have to give your name. That's like not good because you don't want really a track of where you have been. Like, it's embarrassing what music you have heard like 20 years ago. It's really another advantage would be like it would get much cheaper. For example, like, there was hard to see, like was buying 7 tickets for like under 100 euros and the fee was 12 euros. Like, it's not really helping the artists, it's not helping the venue, and yeah. And you couldn't do things like member only access. For example, you automatically give tickets for a conference to all contributors to a project. which like committed to Git with a certain signed commit message. Sorry. You can also do really nice early bird sales. You can have a progression curve there, not just like from now it costs that. You can have a curve and like sell members it very cheap in the beginning. And you can have nice ticket auctions. That solves a big problem where you don't know, like if you make the tickets too cheap, a lot of people come, it's really crowded and it's not fun in this venue. But if you sell them too expensive, some people cannot get them and it might be really empty. So a ticket auction might be an option for that. And you can reuse the keys. Like let's say, for example, you make tickets for a hackathon. And sometimes you have these community votings after hackathon. You can directly reuse the keys to vote, for example, for the winner. And you can use the history. Like it's all immutable on the blockchain. So you can, for example, give out tickets to people which have attended the last year's. And you can do like ticket merging. That's really cool. Like at the moment you have to like scan for every ticket. But let's say you are in a group of like five people and you are standing in front of the venue, you can combine your tickets with the same smart contract and then just scan it once. And the bouncer says just once. Can verify artists, I have to hurry up a bit. And even what's possible like is an event DAO. Like you can directly say, I crowdfund my event and then people ship in money. And as soon as we reach a certain amount, the money goes to the venue. Some action items after this talk. Like I'm really happy about feedback. Please approach me with feedback. Use S-Pass if possible. I could use some iOS help. I don't know iOS. And please spread the word. And here is some contact details. Thank you very much.
Hallo. Hi, ich bin Melle. Ich will Typ 1 Diabetes hacken und vielleicht wollt ihr das ja auch. Also ich bin da eher so zufällig dazu gekommen. Es passiert halt, dass Leute aus meinem näheren Umkreis plötzlich selbst davon betroffen waren durch eine entsprechende Diagnose und das ist halt irgendwie eine recht schäbige Krankheit, aber sie hat großen Hack-Value. Und wenn man das erzählt, dann kriegt man erstmal zu hören, ah ja, hat meine Oma auch. Muss man aber wissen, es gibt halt mehrere Diabetestypen. Die populärsten sind halt Typ 2 Diabetes, das ist die sogenannte Altersdiabetes. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert, was man braucht, um Kohlenhydrate zu verarbeiten, schwächelt im Alter und der Körper wird auch ein bisschen resistenter gegen Insulin. Kann es also nicht mehr so gut verstoffwechseln. Das führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt und das hat halt langzeitmäßig schlechte Auswirkungen auf die Gesundheit. Das Sehvermögen wird eingeschränkt, Herz-Kreislauf, Stroke. Sowas ist dann so ein Risiko im Alter. Also das will man alles nicht haben. Und es gibt halt auch noch diesen Typ 1 Diabetes, das ungefähr 10% der Diabetiker haben. Das ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, der eigene Körper greift die Bauchspeicheldrüse an und die geht davon kaputt. Und man hat den gleichen Effekt, der Körper produziert kein Insulin mehr und man muss das halt extern zuführen. Und das ist halt, man verwandelt sich dann in so ein High-Maintenance-Produkt sozusagen. Die Standardtherapie von der Krankenkasse ist, misst halt fünfmal am Tag deinen Blutzucker mit so einem Teststreifen. Das heißt, man piekt sich immer den Finger, Tropfen Blut an den Teststreifen Da kommt dann eine Zahl raus, das ist der aktuelle Blutzuckerwert und danach versucht man dann Insulin zu spritzen. Ja, man muss es vor dem Essen spritzen, damit die Kohlenhydrate, die man durchs Essen aufnimmt, verarbeitet werden können. Oder halt, um zu hohen Blutzucker zu korrigieren. Und man spritzt auch noch so ein Langzeitinsulin morgens und abends. Also man ist da sehr viel beschäftigt, das irgendwie alles im Griff zu halten. Wenn man das nicht gut macht oder einfach auch so, es kann passieren, dass der Blutzucker runterrutscht, dann ist man so wie besoffen. Das klingt jetzt lustig, aber ist halt eigentlich eher grässlich und man muss dann Zucker zuführen, um da wieder zu recovern. Das dauert auch ein Weilchen. Und ist der Zucker zu hoch, hat es halt langzeitmäßig schlechte Auswirkungen und man kann auch so eine Art Schock bekommen und daran auch sterben, wenn man zu tief runterrutscht mit Zucker auch. Also ist alles furchtbar und man möchte immer den Zucker auf einem gesunden Level halten. Und ist aber nicht so einfach. Der Nerd denkt natürlich, okay, ist so ein Regelproblem, man muss ja irgendwie an zwei Schrauben drehen und dann geht das schon, aber man hat total viele Seiteneffekte durch Sport, was man isst. Wenn man krank ist, funktioniert der Körper anders und aus irgendwelchen Gründen funktioniert es heute nicht, wie es gestern funktioniert hat. Das ist immer völlig unvorhersagbar. Okay, ich habe ja gesagt hacken, aber das ist halt, weil da Leben dran hängt, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Also wenn ihr da was machen wollt, denkt vorher drüber nach. Das Problem ist auch, bei dieser Messung am Finger hat man halt einen Punktwert. Also man weiß halt nur, okay, der ist jetzt auf Wert X, der Zucker, aber fällt er oder steigt er, weiß man nicht. Und man will eigentlich einen Trend haben. Man will viele Werte haben, man will eine Prognose machen können. Ja, muss ich in einer Stunde vielleicht was essen? Muss ich in einer Stunde vielleicht Insulin spritzen? Und da gibt's natürlich auch, ist ein Riesenmarkt, da gibt's natürlich auch Geräte für. Das eins davon habe ich hier mal von der Webseite geklaut, von dem Hersteller. Das ist so ein Sensor, den klebt man sich auf die Haut. Und da kann man dann so einen NFC-Reader ranhalten und der sagt dann oder liest die letzten 8 Stunden aus, da wird alle 5 Minuten wird ein Wert gemessen und dann hat man tatsächlich so ein Trenddiagramm. Problem ist halt, wenn man schläft, dann kommt keiner und hält den Reader ran und man ist also praktisch halt nachts ein Blindflug und wenn man vergisst, mal den ranzuhalten, dann weiß man auch nicht, wie es in einem steht. Man kann also trotzdem abrutschen. Es gibt so ein Projekt, das heißt Blue Reader, auch glaube ich aus dem Chaos-Umfeld, was versucht an diesen Sensor noch so einen NFC-Reader und einen Bluetooth-Dongle ranzukleben, der dann halt eine Bluetooth-LE-Schnittstelle bereitstellt, um das auf normalen Endgeräten, also Telefonen halt kontinuierlich auszulesen. Was man nämlich eigentlich haben will, ist ein Alert, wenn der Wert außer Rand und Band gerät. Und da gibt es noch andere Hardware. Das hier ist von Dexcom, so heißt das. Das ist im Prinzip das Gleiche. Man schießt sich so einen Sensor unter die Haut, so ein kleiner Faden eigentlich nur. Da kommt ein Transmitter rauf, der hat so ein proprietäres 2,4 GHz Protokoll und broadcastet alle 5 Minuten den Wert in die Welt. Ist recht kostspielig, so ein Sensor hält eine Woche, kostet 80 Euro. Und der Transmitter ist so nach einem halben Jahr auch, ist die Batterie alle und das ist ein Wegwerfgerät. Und der kostet nochmal 300 Euro. Das ist es aber wert. Sag ich mal, ja, weil das die Lebensqualität unheimlich steigert, wenn man davon betroffen ist. Das Batterieproblem ist nicht ganz so schlimm. Man kann den Transmitter aufflexen und da neue Batterien reinmachen und dann mit Sogo wieder zumachen. Das ist gelöst. Es gibt auch noch die Möglichkeit, per Software-Update so einen Transmitter in einen Bluetooth-LE-Transmitter zu verwandeln. Dann braucht man diesen Reader, der hier im Bild zu sehen ist. Habe ich einen Pointer? Nee. Da braucht man diesen Reader nicht mehr, sondern kann es direkt auf seinem Mobiltelefon empfangen. Reduziert aber die Lebensdauer der Batterie und die Zuverlässigkeit ist nicht ganz so groß. Also schleppt man mindestens sein Telefon, was man immer laden muss, mit sich rum und diesen Transmitter, den man auch immer laden muss, der auch nicht so eine gute Hardware ist und fürchterliches User-Interface hat und die Software darauf ist auch ganz schlecht. Okay, was ist der Nachteil von der Messung? Das ist ein Gewebezuckerwert, der hängt eine Viertelstunde hinterher. Das heißt, der Zuckerwert kann sehr schnell sehr kritisch werden. Man muss ja immer ein bisschen vorausschauend arbeiten und wenn man einen Wert von vor 15 Minuten hat und gegen den korrigiert, kann das halt eine nicht so gute Entscheidung sein. Also man muss da wirklich seinen Körper oder diese Reaktion kennen und muss da ein bisschen selber prognostizieren. Das heißt, wenn man jetzt ein normaler Wert bei gesunden Menschen ist, so zwischen 80 und 90, das sind Milligramm pro Mol, Millimol, glaube ich. Ich bin auch leid, tut mir leid. Und wenn der halt, wenn man da vielleicht 79 misst, kann der schon bei 60 sein und dann ist man eigentlich schon so weit, dass man jetzt dringend Zucker zu sich nehmen sollte. Problem ist, der Sensor ist auch ungenau. Das heißt, man hat da Schwankungen von 10-20% oder größer und mit der Zeit, je länger der am Körper ist, wird auch ungenauer. Deswegen muss man ihn regelmäßig kalibrieren. Es gibt halt diesen Herstelleralgorithmus, der ist unbekannt, funktioniert so lala. Es gibt einen freien Algorithmus in der Xtrip-App, die mindestens gleichwertig funktioniert. Okay, wie kann man das jetzt hacken? Also man tackert sich so einen Sensor an den Bauch oder an den Arm, wo auch immer, bastelt sich so einen Empfänger, um dieses proprietäre 2,4 GHz Signal zu empfangen, in Bluetooth LE kompatible Frequenzen umzuwandeln und dann hat man in der Regel ein Android-Telefon und kann darauf diese Werte sehen und kann auch, das ist das Revolutionäre sozusagen, dann eine Notification bekommen, falls eine Grenze über- oder unterschritten wird. Man kann es dann auch in die Cloud schieben, wenn man so offen ist und kann auch dann Angehörige damit informieren, wie der aktuelle Status ist und die können dann auch dann entsprechend reagieren. Oder man kann sich auf seine Pebble, die es jetzt leider nicht mehr gibt, schieben und kann halt, ohne das Telefon aus der Tasche zu ziehen, gleich gucken, wie geht's mir. Und das ist ein unheimlicher Gewinn für die Lebensqualität, weil man halt eine Sache, die eigentlich nur, dass es einem normal geht, ständig muss man halt das checken. Das ist schon ein Gewinn, wenn man nur auf die Uhr guckt und nicht aufs Telefon. Okay, man will natürlich weiter hacken. Es gibt das Projekt OpenAPS, das treibt es noch weiter. Weil es gibt halt Insulinpumpen, die machen nichts anderes, was man sonst mit der Spritze macht, aber über einen längeren Zeitraum. Und man kann praktisch jetzt mit so einem Receiver den gemessenen Blutzuckerwert empfangen. Das geht in diesen Pi, der misst das und versucht daraus zu ermitteln, wie viel Insulin man spritzen müsste für die aktuelle Situation. Sendet das über diesen USB-Dongle an die Pumpe und die pumpt dann. Das ist natürlich ein Haufen Hardware, die man mit sich rumschleppt, die auch immer aufgeladen werden muss, ist alles nicht so schön. Das nennt sich Closed-Loop-System, ja. Ist jetzt auch in kleiner verfügbar, aber das größte Manko an der Geschichte, es geht nur mit einer einzigen Sorte Pumpen, nämlich von Medtronic gibt es da Pumpen und es geht auch nur mit der alten Firmware von denen, weil das ist ein Wireless-Protokoll, was sie da sprechen, mit dem man der Pumpe sagt, jetzt bitte ein bisschen mehr Insulin. Will man natürlich als Hacker eigentlich nicht so gern haben, ja, weil das ist, es kann Leben kosten, aber die sind der Meinung, also die OpenAPS Crew sozusagen ist der Meinung, das ist tragbar und es wird ja nur ein kleines bisschen mehr Insulin gegeben über eine längere Zeit. Also man nimmt das wahrscheinlich dann hin und lebt lieber mit einem theoretischen Hackerrisiko und hat dafür erheblich mehr Lebensqualität. Problem ist halt, dieser Wireless-Zugriff funktioniert mit alter Firmware. Das heißt, wenn die Pumpe kaputt geht, man schickt die ein zum Hersteller, dann machen die auch die neue Firmware auf und dann funktioniert es nicht mehr. Ja, und man kann sich jetzt vielleicht noch auf eBay eine alte Pumpe schießen, aber das ist dann eher Glückssache. So sieht das dann aus, ich bin gleich fertig. Man hat halt so ein, das ist diese Android-App, man sieht halt diese grünen Punkte, das ist so der Blutzuckerwert und diese blaue Linie da oben dran ist praktisch das, die Insulinrate, die man da der Pumpe praktisch mitteilt, wie viel sie spritzen soll. Und damit bleibt das in einem normalen Rahmen, wenn die Messwerte stimmen. Okay, jetzt praktisch der Aufruf. Ich würde das gern hacken. Ein Projekt wäre, ich hätte gerne einen iOS-Client, das gibt es alles für Android, aber ich bin halt iOS-Entwickler. Ist hier vielleicht nicht so populär, aber ich finde auch, iOS-Leute sollten praktisch diese Echtzeitinformationen haben. Falls jemand aus Embedded Devices Firmware rausschaben kann, hätte ich gern jemanden, der das dabei helfen kann, aus diesen alten Pumpen die Firmware auszulesen und auf neue zu flashen. Grundsätzlich brauchen wir eigentlich offene Hardware, also wer Bock hat, eine Pumpe selber zu bauen, das geht eigentlich, ist jetzt nicht so das Hexenwerk, aber es gibt's natürlich nicht. Und falls jemand jetzt Interesse daran hat und zum Kongress kommt, vielleicht kann man da ein Meetup machen, weil unter 10.000 Hackern müssten eigentlich 70 Typ 1 Betroffene sein. Vielleicht schaffen wir ja da mal ein bisschen voranzukommen. Wer da Interesse hat, spricht mich nachher an oder auf Twitter bin ich Düsternis. Das war's.
Na, dranhalten, das ist hier. So, ich mag das immer, wenn so Browser Fullscreen sind. Du hast da eine Nachricht rechts oben. Ja, ich habe mich sehr, guten Abend, ich habe mich sehr kurzfristig dazu entschlossen, auch was zu erzählen, wenn euch langweilig ist, da ist die Bar. Wenn nicht, freue ich mich auch. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehalten über alternatives Bloggen, also nicht einer der großen Platzhirsche zum Bloggen zu benutzen. Hintergrund war, ich blogge nicht so viel, deswegen habe ich nicht irgendwie 10.000 Seiten, die irgendwie generiert werden müssen, deswegen brauche ich auch kein Blogging-System, was in Echtzeit ist. WordPress fand ich schon ganz gut, weil sich das super bedienen lässt und ich dachte aber, das geht bestimmt auch einfacher, deswegen hatte ich mich dann so vorgetastet, was gibt's denn alles, was schlank ist, was ich trotzdem selber bestücken kann. Und dann bin ich irgendwann auf Jekyll, kennt bestimmt einige von euch, gestoßen. Das ist genau das System, was auch GitHub benutzt, um Seiten zu generieren und im Web darzustellen. Also jeder, der einen GitHub-Account hat, der kann im Prinzip sich super einfach Webseiten bauen. Da kann man verschiedene Sprachen für benutzen, man kann die in HTML coden. Ich bin immer ein Freund davon, alles so einfach wie möglich zu machen, was immer wieder auf Grenzen stößt. Aber ich schreibe zum Beispiel gerne Texte ganz einfach in Markdown, was sich hervorragend anbietet. Und dann wollte ich das irgendwie mal präsentieren auf so einer Veranstaltung und dachte, ja, jetzt ein Präsentationstool suchen, was auch einfach ist. Da gibt's halt ganz viele grafische Lösungen. Aber dadurch, dass ich viel mehr Text und Code darstellen wollte und keine Bilder, war mir das auch nicht so wichtig, jetzt irgendwas mit super vielen Effekten zu nehmen. Deswegen habe ich so verglichen, was gibt's denn so alles an Systemen. Und irgendwann bin ich über Revial.js gestoßen. Das ist ein JavaScript-Framework, wo man eine HTML-Seite erstellt und über Skripte, die über das Framework zur Verfügung gestellt werden, dann verschiedene Darstellungsweisen und Effekte hat. Und genau das habe ich umgeformt, um ein Präsentationstool zu haben, was ich einfach in einem Git auf meinem Computer verwalten kann, auf GitHub pushen und dann einfach die Präsentation online habe. Vielleicht zeige ich euch einfach mal kurz, wie das aussieht. Früher gab es sowas wie mittlere Maustaste. Ist nicht mein Laptop, wie ihr merkt. Ja. So. Ach, das langt die Seite. Mehr muss da nicht. Und jetzt auf Wiedersehen. genau, mir war auch wichtig für Privacy, dass die Skripte, die da drin sind, alle lokal vorhanden sind. Also, dass nichts über irgendwelche komischen Content Delivery Network nachgeladen werden, die dann wieder alle Daten sammeln. Dass ich es nicht nur online benutzen kann, wo eben diese Networks vorhanden sind, sondern auch offline. Also es ist ein Tool, was man nicht nur mit GitHub benutzen kann, sondern man kann sich auch Jekyll einfach auf seinem Computer installieren, die Repository klonen und mit dem Build läuft das dann auch auf dem lokalen Computer. Ich mache einfach mal hier, bin ziemlich unvorbereitet, deswegen. Also genau, die drei Hauptkomponenten, die mir wichtig waren, ist, dass es eben einfache Textdateien waren. Jekyll hatte ich ja schon was gesagt. Git hat eh viele Vorteile. Wenn ich mich mal verschrieben habe, mache ich einfach wieder einen Checkout von einem älteren Commit und alle Fehler sind wieder weg. Die Vor- und Nachteile von Markdown muss ich jetzt nicht zeigen. Ich glaube, das ist auch einfach mal plus, dass das... Es hat viele schöne Nebeneffekte. Man kann zum Beispiel den Bildschirm kurz schwarz machen, wenn man irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich selber lenken will, kann dann wieder alles farbig machen. Ja, deswegen habe ich mich für dieses Framework entschieden. Und was ihr vielleicht auch schon bemerkt habt oder auch nicht, so ist doch viel schöner. Ich habe ein Theme genommen, was in den Solarize Colors ist. Bedeutet, das ist ein nicht schwarz-weißes Farbthema, was sowohl hell und dunkel benutzt werden kann, sehr gut lesbar ist. Und je nach Lichtverhältnissen kann man es einfach anpassen. Und was müsst ihr jetzt tun, um das zu benutzen? Einfach forken eine Seite. Hier steht dann, wie man zu den GitHub-Pages kommt. Das wollte ich jetzt hier nicht nochmal reinschreiben, weil GitHub da selber super Anleitung hat. Dann ist die Seite darüber verfügbar. Und vor allen Dingen die Texte selber schreiben. Die befinden sich einfach in so einem Ordner hier. Ja, es reagiert sogar. Und statt einer HTML-Seite zu schreiben, war mir wichtig, dass ich jedes Slide in einer eigenen Datei habe. Man bestimmt die Reihenfolge, indem man das einfach durchnummeriert. Das, was die kleinste Nummer vorne hat, wird als erstes benutzt. Also die erste Seite sieht dann formatiert so aus. Das Schöne an Markdown ist, dass man es auch so lesen kann. Also es gibt da lediglich Unterschied zum Standard-Markdown ist, dass man da so einen kleinen Header oben hat und dann schreibt man einfach Markdown und es wird dann so dargestellt. Habe ich etwa noch Zeit? Also ich bin durch, glaube ich. Vielleicht noch der Gimmick zum Ende. Man kann da nämlich wirklich lustige Effekte noch mit reinbauen. Ah, hier war's.
Ja, passender hätte die Folie nicht sein können, denn wir sind auch am Ende unserer Lightning Talks angekommen. Alle, die sich gemeldet haben, sind, glaube ich, durch. Falls jemand jemand vergessen hat, schrei jetzt noch. Nein, scheinbar nicht. Dann würde ich zum Abschluss nochmal alle Speaker hier kurz zu mir nach vorne bitten, um euch nochmal ganz kurz die Übersicht zu geben, wer denn hier nochmal zu was gesprochen hat. Es waren ja jetzt doch 7 Stück, glaube ich. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ihr dürft auch gerne zu meiner rechten Seite noch zu mir rumkommen, sonst wird's was eng. Ich gebe jetzt einmal noch das Mikro durch und jeder sagt nochmal kurz seinen Namen und irgendwie einen Satz zu seinem Thema. Und danach habt ihr dann die Chance, euch mit uns allen nochmal zu unterhalten, noch was zu trinken und ja, eure Fragen loszuwerden. So, wir fangen mal ganz außen an.
Ja, hallo. Vorstellungsrunde. Ja, ich bin Marco, Rechtsanwalt, 3 Hausnummern weiter, Marienstraße 8. Ich habe einen Blog und einen Twitter-Account unter dem Namen Pornoanwalt. Ihr findet mich im Netz auch aktuell mit so einem Cannabis-Projekt. Ich habe gerade Antrag gestellt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Durchführung eines Modellprojektes. Und ansonsten mache ich noch eine Plattform, die heißt Verleihen, also fairlion.de. Da kann man in Berlin so mit Nachbarn Sachen tauschen. Aber mein Brot- und Butterjob ist Pornoanwalt. Also ich vertrete die deutsche Erotikindustrie und Fake News mache ich auch sehr gerne. Das ist überhaupt, müsst ihr machen. Also, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich nutze jetzt mein Mikrofon nochmal. Die Folterdiskussion war danach zu Ende. Also, das war ja Ziel der ganzen Sache, ne? Das so zu übertreiben, dass alle sagen, jetzt wollen wir doch nicht mehr drüber reden und das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt kausal war oder nur eine Korrelation, aber es hat funktioniert.
Ja, genau. Ich bin Lars. Ich hatte euch kurz gezeigt, wie man mit der ISS redet und sich über Kabel verheddert, aber drahtlos. Genau. Rufzeichen Delta Charlie 4 Lima Whisky hatte ich vorhin nur kurz an die Wand geworfen. Da findet ihr mich auch im Netz drunter. Ansonsten halt natürlich bei den Amateurfunkabenden hier im CCCB immer schön montagsabends ab spätestens 19.30 Uhr.
Ja, mein Name ist Carina. Ich mache hier im CCCB die Datengarten und habe heute den Vortrag ein bisschen über Scrum hergezogen, beziehungsweise eigentlich die Leute und dass sie irgendwie alle Scrum falsch benutzen und bin sonst ja Software-Ingenieur und wer da Fragen hat, einfach dazukommen.
Ich bin Starbuck und ich habe heute was über den Herzrhythmus als biometrisches Merkmal und potenzielle Hackangriffe drauf erzählt.
Hey, I'm Liggy and I've given an overview about the S-Pass project.
Ich bin Melle, ich will Typ 1 Diabetes hacken und ihr wollt es auch.
Ich bin Tasmo und ich habe euch gezeigt, wie ihr so eine schöne schwarze Seide auf GitHub bekommt.
Genau, auch ich möchte mich nochmal herzlich bei allen Speakern bedanken, die sich gemeldet haben auf unser neues Experiment Lightning Talks hier im Datengarten. Und ja, also ich denke, das war gelungen und wir werden das sicher mal wiederholen. Und ja, damit kommen wir auch zum Ende. Den nächsten Datengarten gibt's im neuen Jahr. Ich hoffe, viele von euch beim Kongress zu sehen. Wenn nicht, schaltet die Streams ein, schaut euch die Recordings an. Auch hiervon wird's Recording geben. Also auch wer das jetzt verpasst hat, kann das nochmal nachschauen oder wer nochmal irgendeinen Kontakt nachgucken will oder irgendwas. Und ja, damit höre ich jetzt auf zu reden. Ciao.